right now.
Es gibt Schlagzeilen, die sind zu schön, um wahr zu sein. Gewinn verdoppelt ist so eine. Die Zahl stimmt sogar. Und trotzdem erzählt sie nur die halbe Wahrheit.
Oh ja, SAP. Über 9,6 Milliarden Euro operativer Gewinn. Verdoppelt, stand überall.
Und nicht nur das. Die operative Marge springt auf 26,1%. Und der Free Cashflow, das echte greifbare Geld, fast verdoppelt. Auf 8,2 Milliarden.
Das klingt nach einem Bilderbuchjahr für die Aktionäre, Warren. Und zudem ist die Aktie gerade explodiert.
Und wie? Der Kurs ist in den 3 Wochen seit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen von 128 Euro auf bis zu 183 Euro angestiegen und SAP-Aktien gewannen damit bis zu 63 Milliarden Euro. Das ist das größte Plus an Börsenwert, das eine deutsche Aktie in so kurzer Zeit je erzielte.
Damit entspricht dieser Zugewinn ja der kompletten aktuellen Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. So war es in der Vivo zu lesen.
Diese Entwicklung erstaunt mich nicht. Die Hinweise waren da. Und trotzdem reicht das in unserem Report am Ende nicht für die Bestnote. Weil an dieser Verdopplung 2 Hebel hängen. Beide völlig legal. Beide sorgen dafür, dass die Schlagzeile größer ausfällt als die Wirklichkeit. Und beide wirst du nach dieser Folge in jedem anderen Geschäftsbericht wiedererkennen können.
Für alle, die uns zum ersten Mal hören, ich spreche mit Warren Weiss, einer KI-Technologie, die analysiert wie ein Value-Investor.
Genau. Ich bin ein synthetischer Stakeholder, mein Denken und meine Stimme sind KI. Grundlage für heute, mein Report zum SAP-Geschäftsbericht 2025, veröffentlicht am 26. Februar 2026, geprüft nach der Methodik von Graham, Buffett und Munger. Und wo es nötig war, habe ich zusätzlich in die Geschäftsberichte der Vorjahre geschaut.
Und ich bin Cory Capital, auch KI, die Stimme der Privatanleger. SAP liegt in fast jedem deutschen Depot und in vielen ETFs. Wenn die Schlagzeilen eine Verdopplung versprechen, unser Modell aber Warnlampen blinken sieht, dann will ich wissen, was dahinter steckt. Bevor wir loslegen, was ist die Note denn konkret?
4 von 5.
Und ist das jetzt gut oder schlecht? Nicht, dass ich das jetzt falsch verstehe.
Gut. 4 ist bei uns grüner Bereich. Investierbar, aber unter Beobachtung. Und in 3 von 8 Kategorien vergeben wir sogar die volle Punktzahl.
Und in welchen genau?
Ertragskraft, Wachstumsqualität und finanzielle Widerstandsfähigkeit. Da ist SAP nicht gut, da ist das Unternehmen herausragend. Keine einzige Kategorie fällt unter eine 4.
Wo ist dann das Problem?
Die 5 im Gesamturteil bekommt, wer keine offenen Fragen hinterlässt. SAP hinterlässt 3. Über die reden wir heute.
Verstanden. Dann fangen wir mit dem an, was schon sehr gut ist.
Und das ist eine Menge. Den Überlebenscheck nach Graham, Stufe 1 unserer Prüfung, besteht SAP souverän. Keine Knockout-Kriterien, keine Liquiditätssorgen, nichts. Wir reden über eine Maschine, die Geld druckt, die aber blinde Flecken hat. Aber erst der Motor, das Geschäftsmodell.
Also, SAP macht doch Software für Unternehmen. So viel weiß sogar ich.
Stimmt. Nur führt genau dieses Wort in die Irre. Software klingt nach etwas, das man installiert.
Und wieder deinstallieren kann.
Und das kannst du hier eben nicht. Stell dir SAP lieber als das Rohrleitungssystem eines riesigen Wolkenkratzers vor.
Ach, schönes Bild.
Durch diese Rohre fließen Finanzen, Lieferketten, Personal, Einkauf. Und SAP liefert nicht einfach das Wasser. SAP ist fest in die Wände eingemauert.
Der berühmte Burggraben.
Genau. Du kannst nicht an einem Freitagabend beschließen, dein System zu wechseln. Das wäre, als würdest du bei laufendem Wasseranschluss alle Rohre aus den Wänden reißen. Merk dir dieses Bild. Wir brauchen es später noch einmal.
Und diese Wette geht gerade voll auf, oder Warren?
Ja, Cory. Weil die Kunden nicht weglaufen können. Früher war es ein Produkt, Lizenz verkauft, Geld einmal kassiert, fertig. Heute heißt die Welt Cloud, Miete statt Kauf. Jeden Monat, immer wieder.
Ein langfristiges Abo eben, wie im Fitnessstudio.
Und das siehst du in einer Zahl, bei der jedem Finanzvorstand die Freudentränen kommen. Preisfrage: Wie viel Prozent seiner Umsätze kennt SAP schon am 1. Januar?
Die Hälfte? 60%?
86. Fast 9/10 der Einnahmen stehen fest, bevor das Jahr überhaupt losgeht. Langfristige Abo- und Wartungsverträge. Das nenne ich Predictable Revenue. Und der Umbau in die Cloud läuft real. Die Cloud Suite wächst um 28% auf über 18 Milliarden.
Moment. Gleichzeitig stürzen die alten Lizenzen um 29% ab. Das würde in jeder anderen Branche Panik auslösen, oder?
Würde es. Hier ist es gewollter Kannibalismus. SAP drängt die Kunden aus den alten Einmallizenzen ins Abo-Modell.
Und das zahlt sich aus. Bruttomarge 72,9%. Und von jedem Euro operativem Gewinn kommen fast 84 Cent als echter Cashflow an.
Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt überhaupt. Ist ein Gewinn nur ein Buchungsposten oder landet er in echtem Geld auf dem Konto? Bei SAP ist es echtes Geld. Der freie Cashflow liegt bei 8,2 Milliarden, ein Plus von 95%. Dazu 3,3 Milliarden Netto-Cash, Rating A+. Besser geht es kaum.
Okay, dann verstehe ich eins nicht. Die druckt doch praktisch Geld. Operativer Gewinn plus 106%. Wo ist da bitte der Haken?
Genau hier endet das Analystenmarketing und die Substanzprüfung beginnt. Diese 106% beim EBIT, das ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, die Zahl, auf die alle schauen, sind irreführend. Und dafür sorgt der erste unserer beiden Hebel.
Und der heißt?
Der Kellereffekt. 2024 hat SAP massiv aufgeräumt. 3,1 Milliarden Euro Restrukturierungskosten. Abfindungen, Umbauten, das volle Programm. Das hat den Vorjahresgewinn nach unten gedrückt.
Und wer aus dem Keller startet, für den sieht das Erdgeschoss aus wie eine Mondlandung.
Exakt. Und jetzt aufgepasst. Das ist wichtig. Die Verdopplung ist echt. Der ausgewiesene operative Gewinn ist tatsächlich von 4,6 auf 9,6 Milliarden gestiegen. Das ist keine Erfindung.
Wo ist dann das Problem?
Sie ist nur nicht das, wofür man sie hält. Rechnet man das Rauschen raus und schaut auf die echte Verbesserung im laufenden Geschäft, was glaubst du, was übrig bleibt? 4,4 Prozentpunkte bessere Marge.
Von verdoppelt auf 4,4 Punkte? Das ist ernüchternd.
Wobei, und das muss man anerkennen, 4,4 Punkte in einem Jahr sind prima. Das beweist, dass das Cloud-Modell skaliert. Aber die Verdopplung misst zur Hälfte, wie schlecht das Vorjahr war, nicht wie gut dieses ist.
Und das war Hebel 1.
Das war Hebel 1. Merk ihn dir. Der zweite kommt zum Schluss. Und der ist der unangenehmere, weil er nicht nur SAP betrifft, sondern deinen kompletten Depotauszug.
Notiert.
Und jetzt zur größten Behauptung, die SAP über sich selbst aufstellt. Nicht über das vergangene Jahr, über die nächsten 10.
Die KI-Geschichte.
Die KI-Geschichte. Hier betreten wir das Reich der Narrative.
Oh, das Lieblingsthema der PR. Kurz in eigener Sache, es passt gerade. Genau so eine schonungslose Tiefenanalyse steckt hinter jedem Warren Wise Report. Wer im Vorstand oder Aufsichtsrat sitzt oder Investor Relations verantwortet und einen noch ausführlicheren Deep Dive fürs eigene Unternehmen will, warren-wise.com. So, zurück zu SAP.
SAP setzt auf allen Kanälen voll auf. AI first. Im Zentrum steht Joule, SAPs KI-Assistent, der im System auf Zuruf Aufgaben erledigt. Dazu 30 neue Joule Agents, souveräne KI für regulierte Branchen. Glaubt man der Story, baut SAP gerade das Gehirn der Weltwirtschaft neu.
Und genau hier klafft für mich die größte Lücke zwischen Erzählung und Zahlen. Denn KI ist teuer, unfassbar teuer. Wenn KI wirklich Priorität 1 ist, was müsste dann mit den Forschungsausgaben passieren?
Sie müssten dramatisch steigen. Und jetzt wird es interessant. Die Forschungsquote ist gefallen. Von 19,1 auf 18,0% vom Umsatz.
Warte, gefallen? Während Sie überall die große KI-Story erzählen?
Und hier muss ich präzise sein, weil das oft falsch berichtet wird. Das Forschungsbudget ist nicht geschrumpft. Es ist gewachsen. Von 6,5 auf 6,6 Milliarden Euro. Nur eben um 1,8%, während der Umsatz um 7,7% stieg.
Also gewachsen, aber langsamer als die Firma.
Genau. Und wenn dir Prozente zu abstrakt sind, für diese Technologie, die angeblich alles verändert, hat SAP die Forschungsmannschaft um 375 Köpfe aufgestockt. Weltweit.
375. Ein Plus von gerade mal 1%.
Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich nicht bei einem Jahr stehen geblieben bin. SAP veröffentlicht nämlich selbst eine Grafik dazu. Überschrift: Unsere Investitionen in Innovation.
Das klingt ja erstmal nach einer Erfolgsgrafik.
Ist sie auch auf den ersten Blick. 5 Balken und jeder ist höher als der davor. Das Forschungsbudget steigt jedes Jahr. Der Satz darüber lautet sinngemäß: Seht her, Unser Engagement zeigt sich in den Ausgaben.
Und auf den zweiten Blick?
In derselben Grafik liegt eine Linie, die zeigt, wie stark das Budget jeweils gewachsen ist. Und diese Linie fällt.
Wie stark?
2021 wuchs die Forschung um 18%, 2022 um 15, 2023 4, 2024 3 und 2025 sind es 1,8.
Der Zuwachs wird also Jahr für Jahr kleiner.
4 Jahre Verlangsamung in Folge, in einer Grafik, die das Engagement beweisen soll.
Moment, der große Bruch liegt zwischen 2022 und 2023. Von 15 auf 4.
Und was ist zwischen 2022 und 2023 passiert?
Und da hat die ganze Welt die generative KI entdeckt.
Genau da halbiert sich das Wachstum nicht. Es viertelt sich. Und im Geschäftsbericht für dasselbe Jahr steht die Ansage, man wolle die weltweite Nummer 1 werden. Bei Business AI. Wörtlich.
Die Ambition und die Bremse im selben Dokument.
Und man muss es sauber sagen. Das Budget steigt weiter. Jedes Jahr. Die Überschrift der Grafik ist keine Lüge. Aber der Trend, den SAP als Beleg für Engagement präsentiert, ist eine 4-jährige Verlangsamung. Ich behaupte hier nichts. Ich lese vor, was in Ihrem eigenen Report steht.
Das ist, als würde ein Formel-1-Team ausrufen, Aerodynamik ist ab sofort alles. Und dann das Windkanalbudget 4 Jahre in Folge ein bisschen langsamer wachsen lassen.
Ziemlich genau.
Aber vielleicht programmieren Sie ja dank KI plötzlich doppelt so schnell.
Das ist tatsächlich die zweite mögliche Erklärung. Und sie wäre der heilige Gral. Die internen Produktivitätsgewinne durch KI sind so groß, dass sie mit weniger Aufwand mehr schaffen. Die andere Erklärung aber lautet, sie investieren schlicht zu wenig, um die Führung zu behaupten.
Und welche stimmt, Warren?
Wir wissen es nicht. Der Geschäftsbericht lässt uns im Dunkeln. Keine harten Monetarisierungskennzahlen für die KI-Agenten. Wie viele Kunden zahlen Aufpreis? Welcher Umsatzanteil ist echte KI-Software? Keine Angaben.
Für die wichtigste Story des Konzerns ist das ganz schön dünn.
Sehr dünn. Halten wir fest, das Narrativ ist laut. Der Beleg fehlt. Für einen Punktabzug reicht das in unserem Modell noch nicht. Es ist eine Strategiespannung, keine Falschaussage. Aber es ist die Frage, die ich dem Vorstand als erstes stellen würde. Nächstes Spannungsfeld. Die Kunden. Dass die Cloud Transition funktioniert, kannst du nämlich an einer einzigen Zahl ablesen. Erinnerst du dich an die 86%?
Die planbaren Umsätze, was SAP am 1. Januar schon kennt.
Das war eine Momentaufnahme für ein Jahr. Jetzt schauen wir auf den Vorrat für die Jahre danach. SAP hat Verträge unterschrieben, für die noch keine einzige Rechnung geschrieben wurde. Leistung nicht erbracht, Geld nicht geflossen, Umsatz nicht gebucht. Aber unterschrieben ist unterschrieben.
Also bestellte Zukunft.
Genau. Der Fachbegriff heißt Total Cloud Backlog. Und jetzt rate mal, ein Jahresumsatz sind 36,8 Milliarden. Wie groß ist dieser Vorrat?
50 Milliarden?
77,2.
Also über 2 Jahresumsätze, die schon feststehen?
Wobei, wichtig, damit da kein falsches Bild entsteht, die verteilen sich über mehrere Jahre. Das ist kein Umsatz, der nächstes Jahr obendrauf kommt. Es ist der Speicher, aus dem sich die kommenden Jahre speisen.
Ein Traum, aber eben nur auf dem Papier.
Und genau da liegt der Haken. Ein Speicher ist nur so viel wert, wie am Ende des Abos verlängert wird.
Und jetzt kommt die Zahl, die mich als Anlegerin nachdenklich macht. Der Net Promoter Score, eine weit verbreitete Kennzahl dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden ein Produkt weiterempfehlen.
Das Ergebnis kann zwischen minus 100 und plus 100 liegen. SAP nennt ihn selbst einen seiner wichtigsten nicht finanziellen Kennwerte. Und für das Jahr 2025 hatte sich das Management ein Ziel gesetzt und veröffentlicht. 12 bis 16.
Geliefert haben sie eine 9. Aber sag mal, 9 von 100 möglichen Punkten. Ist das viel oder wenig?
Verglichen womit? Genau das ist die Falle. Für solche Werte kursieren Branchenzahlen, aber die sind kaum vergleichbar. Anderer Kundenkreis, andere Erhebung, andere Fragestellung. Ich vergleiche deshalb mit dem einzigen Maßstab, der wirklich bindet.
Dem, den SAP sich selbst gesetzt hat.
12 bis 16. Veröffentlicht, bevor das Jahr begann. Alles andere wäre geraten.
Und trotzdem. Der Ehrlichkeit halber. Eine 9 bedeutet, dass es immer noch mehr Fürsprecher als Kritiker gibt.
Richtig. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es sind keine wütenden Kunden. Aber jetzt lohnt sich der Blick zurück, weil die Einzelzahl allein nichts erzählt. Ich habe die Reihe aus den älteren Geschäftsberichten geholt. 2022 stand der Wert bei 7. 2023 bei 9. SAP hat das damals ausdrücklich als Erfolg vermeldet. Die Kunden seien zunehmend zufriedener.
Und 2024?
2024 sprang er auf 12. 3 Punkte nach oben, im Ziel wieder gefeiert. Und jetzt kommt der Teil, auf den es ankommt. Die Begründung, die SAP selbst dafür geliefert hat.
Und die lautete?
Wachsende Zufriedenheit mit den Cloud-Lösungen. Wörtlich. Genau der Umbau, über den wir die ganze Folge reden, war 2024 der Grund für den Anstieg.
Und 2025 steht er wieder bei 9.
Wieder bei 9. Der komplette Zugewinn aus dem Vorjahr, in einem einzigen Jahr zurückgegeben, zurück auf den Stand von 2023.
Während die Cloud-Migration auf Hochtouren lief.
Das ist der Punkt. Die Begründung von damals ist die Diagnose von heute.
Und der Vollständigkeit halber, 2024 lautete die Zielspanne 9 bis 13, oder?
Richtig. Mit einer 9 hätte SAP damals im Ziel gelegen. Sie haben die Latte nach dem Erfolg selbst auf 12 bis 16 gehoben. Ein Teil dieser Verfehlung ist selbstgesetzter Ehrgeiz. Das muss man anerkennen. Aber die Richtung bleibt. Minus 3 Punkte in dem Jahr, in dem der Umbau am härtesten war.
Und wie schlimm ist das?
Jetzt kommt der eigentliche Befund. SAP hat im letzten Jahr jedes einzelne Finanzziel erreicht oder übertroffen. Umsatz, Gewinn, Cashflow, Cloud-Wachstum. Alles im Plan oder darüber.
Alles?
Alles. Verfehlt haben sie genau eine einzige Kennzahl. Und das ist die, bei der es um die Kunden geht. Die Finanzmaschine läuft mit Präzision. Der eine Wert, der nicht in Euro gemessen wird, reißt aus. In unserem Modell ist das ein Grund dafür, dass SAP einen halben Punkt verliert. Nicht die KI-Geschichte, sondern diese Zielverfehlung. Aber anerkennen muss man, sie hätten den Wert nicht veröffentlichen müssen. Sie haben es getan.
Warum reagieren die Kunden denn verhalten?
Weil SAP sie aus ihren maßgeschneiderten Systemen holt und in die standardisierte Cloud führt. Plötzlich müssen die Firmen ihre Prozesse an die Software anpassen, nicht umgekehrt. Das ist unbequem.
Und ausgerechnet ein Abo-Unternehmen, das von Verlängerungen lebt, kann sich das am wenigsten leisten.
Und jetzt erinnerst du dich an die Rohre in den Wänden. Deshalb siehst du diese Unzufriedenheit nirgends im Umsatz. Die Kunden können ja gar nicht schnell gehen. Es ist eine Rechnung, die erst in 4 Jahren präsentiert wird, wenn der Vertrag ausläuft.
Das ist der eigentliche Punkt.
Ja, das ist der Punkt. 77 Milliarden sind großartig. Aber sie sind eine Annahme über das Verhalten von Kunden, deren Zufriedenheit gerade 3 Punkte nachgegeben hat. Und das Management selbst kündigt für 2026 eine leichte Verlangsamung des Auftragswachstums an.
Dann jetzt endlich die Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt. Wenn SAP so viel Geld produziert und ein Teil davon offenbar nicht in die Forschung geht, wohin fließt es dann?
2 Wege. Und den ersten kennst du schon. 10 Milliarden Euro Aktienrückkäufe für die Jahre 2026 und 2027.
Man kann sich aber nicht mit Aktienrückkäufen an die Spitze des KI-Marktes sparen, oder?
Nein. Rückkäufe belohnen die Aktionäre von heute. Sie sichern keine Zukunft.
Und der zweite Weg?
Einkaufstour, zuletzt Smart Recruiters für 753 Millionen, davor WalkMe, davor LeanX. 4 Zukäufe in 24 Monaten.
Und wie viel vom Wachstum kommt jetzt aus Zukäufen und wie viel aus eigener Kraft?
Das ist die richtige Frage und die Antwort lautet, wir wissen es nicht. SAP legt die Aufteilung nicht offen.
Gar nicht?
Gar nicht. 11% währungsbereinigtes Wachstum stehen im Bericht. Wie viel davon eingekauft war? Keine Angabe. Für einen Value-Investor ist das eine der wichtigsten Kennzahlen überhaupt, weil eingekauftes Wachstum bezahlt werden muss und organisches nicht.
Was hat der Zukauf bei Smart Recruiters gebracht?
Seit dem Abschluss im September minus 21 Millionen Euro Ergebnisbeitrag.
Minus? Bei 753 Millionen Kaufpreis?
Das ist bei frischen Übernahmen normal. Integrationskosten, Abschreibungen. Ich werfe Ihnen die Zahl nicht vor. Ich weise nur darauf hin, dass wir keinen einzigen Anhaltspunkt haben, wann daraus ein Plus werden soll.
Und da war doch noch was mit einem roten Cluster.
Genau. In Stufe 3 unserer Prüfung, der Suche nach systematischen Warnmustern, leuchtet ein Cluster namens Goodwill.
Erklär uns den Mechanismus.
SAP kauft eine Firma für, sagen wir, 1 Milliarde. Die besitzt aber nur Gebäude, Server und Patente für 200 Millionen. Was passiert mit den restlichen 800?
Die landen als Firmenwert in der Bilanz. Goodwill, also im Kern bezahlte Hoffnung auf künftige Synergien.
Bei Smart Recruiters waren das 523 von 753 Millionen. Und insgesamt macht dieser Goodwill bei SAP rund 64% des gesamten Eigenkapitals aus. 29 Milliarden Euro.
29 Milliarden. Hoffnung? Okay, aber Moment. SAP ist ein Softwarekonzern. Da gibt es kaum Maschinen. Ist hoher Goodwill da nicht normal?
Ist er. Und es gab bisher keine einzige Abschreibung darauf. Das ist kein Fauxpas. Der Fauxpas, aus Sicht eines strengen Value-Investors, ist das, was danach fehlt. Der Nachweis. Null quantifizierte Synergieziele. Nicht für Smart Recruiters, nicht für WalkMe, nicht für LeanX. Nur PR-Sätze über strategische Ergänzung.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich beim Lesen wirklich stutzig gemacht hat. Denn quantifizieren können sie ja.
Und wie?
Schau dir die Risikoberichterstattung an. 13 von 13 Top-Risiken sind mit Euro-Bandbreiten hinterlegt. Jedes einzelne. Dazu konkrete Gegenmaßnahmen. 3 von 4 Sensitivitätsanalysen, ein anerkanntes Risikomanagementsystem, uneingeschränktes Testat.
Das ist vorbildlich. Der Report bewertet das ausdrücklich als konsistent und stark.
Also mit einem Augenzwinkern zusammengefasst, auf der einen Seite dokumentieren Sie jedes interne Risiko auf den Euro genau, aber wenn Sie dreistellige Millionenbeträge für eine Firma ausgeben, sagen Sie uns nicht, was das an Synergien bringen soll.
Du triffst genau den Punkt. Und wenn du dieses Muster einmal siehst, siehst du es überall im Bericht. Bei den Chancen 4 große Themen benannt. KI-Monetarisierung, Cloud-Migration, Partner-Ökosystem, Nachhaltigkeit. Kein einziges mit einer konkreten Zahl beziffert.
Während jedes Risiko in Euro steht.
Beim Marktanteil keine Zahl. Bei der Marktgröße keine Zahl. Beim organischen Wachstum keine Aufteilung. Bei der KI-Monetarisierung keine Kennzahl.
Und was ist der gemeinsame Nenner?
Präzise, wo es Pflicht ist. Vage, wo es freiwillig ist. Es ist keine Anklage. Kein Gesetz verlangt Synergiezahlen. SAP tut nichts Verbotenes. Aber ein Unternehmen, das für sich in Anspruch nimmt, Weltklasse in Transparenz zu sein, würde dort, wo es freiwillig ist, genauso präzise sein wie dort, wo es muss. Das ist der Unterschied zwischen einer 4 und einer 5.
Und hält es Stand, wo Sie präzise sind?
Gute Frage. Nimm den Rechtsstreit mit Teradata. 387 Millionen Euro musste SAP dafür zurückstellen.
Fast 400 Millionen. Wie taucht so etwas plötzlich auf?
Ordnen wir das ein. Der Streit läuft seit 2018 und ist im Anhang ordentlich dokumentiert. Aber ich habe mir angeschaut, was im Bericht des Vorjahres stand, also bevor die Rückstellung kam.
Und?
Teradata kommt darin nicht vor. Der Name fällt in der gesamten Risikoberichterstattung kein einziges Mal. Was dort steht, ist eine Kategorie. Recht und geistiges Eigentum. Bandbreite 100 bis 500 Millionen. Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich.
Und dann kamen 387 Millionen.
Und jetzt kommt der Teil, den ich anerkennen muss. Die Größe stimmte. 387 liegt mitten in der Bandbreite. SAP hat richtig eingeschätzt, wie schwer der Brocken ist.
Aber nicht, dass er fällt.
Die Wahrscheinlichkeit lag daneben. Und für mich als Investor bleibt vor allem eins. Die Übersicht sagt mir, wie groß die Schublade ist, nicht was drin liegt. Ich sehe eine Spanne zwischen 100 und 500 Millionen, aber nicht, dass darin ein Verfahren steckt, das seit 7 Jahren läuft.
Und welche Schubladen gibt es noch?
Genau die Frage. Merk sie dir. Wir kommen gleich auf eine sehr viel größere. Vorher noch die zweite Altlast. Eine laufende EU-Kartelluntersuchung zum On-Premise-Support, gegen die sich SAP wehrt. Ordentlich offengelegt, aber ungelöst. Solange das so ist, gibt es bei Governance keine 5.
Also die größere Schublade.
SAP teilt sein Geschäft überhaupt erst seit Anfang 2025 in 2 Bereiche auf. Vorher war alles ein einziger Block. Und auch heute liegen in dem einen Bereich fast 90% des Umsatzes.
89,3, um genau zu sein. Aber das ist kein Kundensegment, oder? Also nicht, ein Kunde macht 90%.
Nein, das wäre ein Missverständnis. Es ist ein Geschäftsbereich. Cloud, Software und Support zusammen. Das Herzstück von SAP mit 6-stelliger Kundenzahl.
Und der zweite Bereich?
Heißt Core Services. Gut 10% Umsatz. Gewachsen ist er um 0,7%.
Also praktisch gar nicht.
Jetzt der Teil, der wirklich zählt, die Marge. Der große Bereich macht aus jedem Euro Umsatz 40 Cent operativen Gewinn. Der kleine 11.
40 gegen 11?
Und daraus folgt die Zahl, auf die es ankommt. Fast 97% des gesamten operativen Segmentgewinns kommen aus diesem einen Block. Ein Anhängsel. Und das ist der Punkt. Wenn du ein Unternehmen bewertest, willst du wissen, was passiert, wenn der Hauptmotor stottert. Bei den meisten Konzernen dieser Größe gibt es dann einen zweiten Bereich, der gegenhält.
Und bei SAP?
Gibt es nichts, was gegenhält. Der kleine Bereich verdient 11 Cent pro Euro und wächst nicht. Der kann nichts auffangen. Das ist keine akute Gefahr. Der große Bereich läuft ja hervorragend. Es heißt nur, es gibt keinen Ersatz.
Und deshalb gibt es bei Geschäftsmodell und Wettbewerb nur eine 4, nicht eine 5.
Deshalb und wegen der fehlenden Marktanteilszahlen. Wir können nicht überprüfen, ob SAP im Wettbewerb Boden gewinnt oder verliert.
So, du hattest den zweiten Hebel angekündigt.
Der erste war der Kellereffekt. Vorjahr unten, laufendes Jahr sieht aus wie eine Mondlandung. Erledigt. Der zweite steckt in einem einzigen Wort, das du in jeder Bilanzpressekonferenz hörst. Bereinigt.
Der zulässige Buchhaltungskniff. Liebe Investoren, verrücktes Jahr, Einmalkosten, Anwälte, Restrukturierung, das rechnen wir raus, damit ihr die wahre Ertragskraft seht.
Und meistens ist das auch legitim. Jetzt aber die Frage, die praktisch nie gestellt wird. Wann hast du zuletzt erlebt, dass ein Konzern etwas herausrechnet, das ihn besser aussehen lässt?
Nie?
Fast nie. Und ich sage bewusst fast. Ausnahmen gibt es. Aber sie sind so selten, dass dir gerade keine eingefallen ist. Das ist der eigentliche Befund.
Stimmt. Mir fällt wirklich keine ein.
Bereinigt wird praktisch immer nur in eine Richtung. Belastungen raus. Ein Sondergewinn aus einem Verkauf bleibt selbstverständlich drin. Das ist die Asymmetrie. Nicht zwischen zwei Jahren, sondern strukturell. Jedes Jahr. Bei fast jedem Konzern der Welt.
Und bei SAP?
Genauso. Drei bereinigte Posten 2025. Zukäufe, Restrukturierung, Teradata. Alle drei Belastungen. Alle drei raus. Aber sie tun es sparsam. Der Anteil der Bereinigungen ist von fast 75% im Vorjahr auf gut 8 gefallen.
Wo ist dann das Problem?
Dass die bereinigte Zahl trotzdem systematisch die freundlichere ist. Bei SAP 28,3% Marge bereinigt. 26,1% nach den offiziellen Regeln. Und die Schlagzeile nimmt immer die größere.
Und was heißt das jetzt für mich, wenn ich das nächste Mal so eine Schlagzeile lese?
Zwei Handgriffe. Beim ersten suchst du ein Wort.
Welches?
Bereinigt. Oder Englisch adjusted. Non-IFRS. Sobald das irgendwo steht, gibt es zwei Ergebnisse. Das offizielle und das freundlichere. Und dann willst du wissen, wie weit die auseinanderliegen.
Und wo steht das?
Jeder Konzern muss das offenlegen. Im Geschäftsbericht steht eine Überleitung. Hier die offizielle Zahl, hier die Posten, die rausgerechnet wurden, hier das bereinigte Ergebnis. Bei SAP sind es genau 3 Zeilen.
Und woran erkenne ich, ob das zu viel ist?
In unserem Modell gilt eine einfache Schwelle. Machen die Bereinigungen weniger als 10% des Ergebnisses aus, ist das unauffällig. SAP liegt bei gut 8. Im Vorjahr waren es 75.
75%?
Da bestand das ausgewiesene Ergebnis zu 3/4 aus Dingen, die weggerechnet wurden. Wenn du so einen Wert siehst, ist die bereinigte Zahl keine Information mehr, sondern eine Behauptung.
Okay. Und der zweite Handgriff?
Nicht mit dem Vorjahr vergleichen. Mit dem Jahr davor.
Weil das Vorjahr im Keller gelegen haben könnte.
Genau. Jede Verdopplungsschlagzeile lebt vom Vergleichspunkt. Nimm 3 Jahre statt 2 und der Kellereffekt fällt sofort auf. Bei SAP 2023 ordentlich, 2024 im Keller, 2025 wieder oben. Die Linie über 3 Jahre ist eine solide Aufwärtsbewegung, keine Rakete.
2 Handgriffe, keine 2 Minuten.
Und eine Warnung zum Schluss: Bereinigt ist nicht automatisch verdächtig. SAP ist der Beweis. Die rechnen sauber und sparsam. Der Fehler ist nicht, dass bereinigt wird. Der Fehler ist, die bereinigte Zahl für die Wahrheit zu halten, ohne nachzusehen, was fehlt.
Und wenn ich gar keine Lust auf Überleitungstabellen habe?
Dann nimm den Cashflow. Der wird nicht bereinigt. Was am Jahresende auf dem Konto liegt, liegt da. Oder eben nicht.
Und wenn du dem Vorstand gegenüber säßest, was müsste er dir beantworten?
3 Fragen. Erstens. Quantifizieren Sie das Worst-Case-Szenario der EU-Kartelluntersuchung in Euro, keine juristischen Floskeln. Zweitens. Legen Sie den Nachweis auf den Tisch, dass sich die Zukäufe lohnen. Konkrete Euro-Synergien für den 29 Milliarden Goodwill-Berg. Und drittens. Erklären Sie, warum der Kundenwert wieder dasteht, wo er 2023 schon einmal stand. Nach 2 Jahren Cloud-Transformation, die Sie selbst als Grund für den Anstieg angeführt haben.
Okay, und jetzt die Frage aller Fragen. Was bedeutet das für mich? Fasst zusammen. Und vorweg fürs Protokoll, das ist keine Anlageempfehlung, weder Kauf noch Halten noch Verkauf.
3 Dinge. Erstens, die operative Wende ist keine Fata Morgana. Der Cloud-Umbau erzeugt massive, greifbare Cashflows. Das Geschäftsmodell skaliert, bewiesen. Deshalb 3-mal die volle Punktzahl. Zweitens, glaube keinem Tech-Narrativ, ohne den Kassenbon zu prüfen. Eine Grafik mit steigenden Balken und fallender Wachstumslinie ist kein Kassenbon. Und drittens, ein Auftragsbestand ist keine Garantie. 77 Milliarden sind großartig. Aber der einzige Zielwert, den SAP verfehlt hat, war ausgerechnet der Kundenwert.
Also, operativ läuft die Maschine perfekt. Die Bilanz ist ein Tresor, der Cashflow gewaltig. Aber vage, wo Offenlegung freiwillig ist und kein Ersatz, falls der Hauptbereich stottert.
Score 4/5. Grüner Bereich unter Beobachtung.
Und jetzt bitte in Klartext. Warnleuchten. Heißt das, irgendwo ist etwas kaputt?
Nein. Und der Unterschied ist wichtig. Kaputt ist nichts. Keine der 8 Kategorien fällt unter eine 4-3 stehen auf der Bestnote. Eine Warnleuchte heißt bei uns, hier fehlt mir eine Antwort. Nicht, hier brennt es.
Und unter Beobachtung? Das klingt nach Aufsichtsbehörde.
Nein. Es heißt schlicht, dass diese 4 kein Etikett ist, das jetzt 3 Jahre klebt. Es gibt konkrete Dinge, die Sie bewegen. In beide Richtungen.
Fangen wir mit der guten an.
Für die 5 müssten Sie exakt die 3 Fragen beantworten, die ich eben gestellt habe. Mehr nicht. Alle 3 liegen vollständig in SAPs eigener Hand. Dafür braucht es keinen guten Markt, keine Konjunktur, nur die Entscheidung, Zahlen zu nennen.
Und die andere Richtung?
Da schaue ich auf 2 Dinge. Wenn der Kundenwert nächstes Jahr wieder nachgibt, statt sich zu erholen, wird aus einer offenen Frage ein Trend. Und wenn der Auftragsbestand nicht nur langsamer wächst, sondern schrumpft, dann kommt die Rechnung früher als gedacht.
Und jetzt das Wichtigste, weil ich weiß, wie so eine 4 gelesen wird. Ist das ein Kaufsignal?
Nein. Und das ist keine juristische Floskel, sondern eine methodische Grenze. Wir bewerten die Equity Story, Corey. Wir bewerten nicht den Kurs.
Der kommt in eurem Report gar nicht vor?
Kein einziges Mal. Ein hervorragendes Unternehmen kann eine miserable Aktie sein, wenn du zu viel dafür bezahlst. Und ein mittelmäßiges kann sich lohnen, wenn es billig genug ist. Was du hier bekommst, ist die Antwort auf: Wie gut ist dieses Geschäft und wie ehrlich erzählt es davon? Was es kosten darf, ist eine völlig andere Frage. Und die musst du selbst beantworten.
Also, Qualität geprüft, Preis nicht.
Genau so, Corey. Eine Qualitätsmaschine mit einigen Warnleuchten.
Und zum Schluss hast du noch einen größeren Gedanken mitgebracht.
Einen, der weit über SAP hinausgeht. Denk noch einmal an die fallende Linie in der Innovationsgrafik. Nehmen wir für einen Moment an, die freundliche Erklärung stimmt. SAP nutzt KI tatsächlich, um die eigenen Entwicklungskosten massiv zu senken, statt sie zu erhöhen.
Das wäre ja die gute Nachricht.
Für SAP schon. Aber dann stell dir dieselbe Frage für die gesamte Branche. Wenn Software künftig mit einem Bruchteil des bisherigen Aufwands gebaut werden kann, was passiert dann mit den Preisen und den Margen der globalen Softwareindustrie in den nächsten 5 Jahren?
Oh, wird Software für uns alle billiger?
Oder fließen diese historischen Effizienzgewinne ausschließlich in die Taschen der Aktionäre? Das ist die Frage, die hinter jeder einzelnen KI-Ankündigung dieser Branche steckt. Und sie ist noch völlig offen.
Da bleiben wir dran.
Bis zum nächsten Deep Dive. Und wenn ihr keine Analyse verpassen wollt, warren-wise.com. Podcast abonnieren. Einen schönen, ertragreichen Tag. Und denkt immer daran, be wise when others go crazy. Euer Warren Wise. Profits up!
Inhalte dieser Folge dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Alle Einschätzungen beruhen auf einem modellbasierten, KI-gestützten Analyseansatz. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur. Weder eine reale Person, noch deren Nachlass oder ein mit einer solchen Person verbundenes Unternehmen. Soweit auf Benjamin Graham, Warren Buffett oder Charlie Munger Bezug genommen wird, geschieht dies ausschließlich beschreibend im Hinblick auf die ihnen zugeschriebenen Anlagephilosophien. Eine Unterstützung, Autorisierung, Repräsentation oder sonstige Verbindung, auch zu deren Nachlässen oder verbundenen Unternehmen, besteht nicht. Sämtliche Stimmen und akustischen Inhalte dieser Folge sind synthetisch erzeugt und KI-generiert.